Das ist die Geschichte einer Frau, die, würde sie noch leben, gern gesehener Gast in sämtlichen Talkshows wäre, Titelseiten zieren und mit Vorträgen durchs Land tingeln würde. Denn ihre Geschichte ist außergewöhnlich, mutig, unkonventionell. Sie wäre ein Poster-Girl der Emanzipation. Eine, die einfach ihr Ding macht und sich nicht schert, was die anderen von ihr denken. Eine, die aus dem Rahmen fällt. Eine, die für ihre Leidenschaft lebt und für die sie am Ende auch ihr Leben lässt. Doch Talkshows kannte sie gar nicht. Das Fernsehgerät war zwar zu ihrer Zeit schon erfunden, aber noch nicht verbreitet. Ihr Leben ist bereits am 18. August 1925 tragisch zu Ende gegangen. Dennoch würde sie mit ihrer Geschichte auch heute noch inspirieren, wäre sie nur bekannter geworden. Verdient hätte sie es. Ihr Name? Eleonore Noll Hasenklever. Sie war die beste deutsche Bergsteigerin ihrer Zeit. Und vielleicht die erste richtige Bergsteigerin überhaupt. Das ist die Radio-Doku mit der Reihe Abenteurerinnen. 5 Geschichten von tollkühnen Frauen. Folge 2. Die Bergpionierin Eleonore Noll Hasenklever.
Ein wahres Trommelfeuer von Schneeblöcken. Dann schleuderte mich die Kraft der Lawine mitsamt dem Pickel eine Strecke fort, nahm mich galant auf ihren Rücken, wühlte mich zu unterst und warf mich wieder nach oben. Ich suchte mit allen Kräften, mich schwimmend auf der Oberfläche des Schneestroms zu halten.
Es ist der 31. Juli 1914, der Vortag des Ersten Weltkriegs, und Eleonore Noll Hasenklever kämpft am Weißhorn im schweizerischen Kanton Wallis in einer Lawine um ihr Leben. Das Weißhorn. Dieses mächtige, strahlend weiße Dreieck ist Eleonores absoluter Traumberg.
Die Pyramide des Weißhorns wächst aus einem gewaltigen Unterbau, der sich mächtig und steil zwischen Nikolai und Todmantal erhebt. Alle Grate sind außerordentlich scharf gekantet und rahmen die wild herabfallenden Eisflanken ein. Mit Recht trägt es den Namen Weißhorn.
Diesen Lawinenunfall am Weißhorn wird sie unbeschadet überstehen. Und auch der Aufstieg am nächsten Tag wird ihr gelingen. Doch es ist nicht die letzte Lawine, die Eleonore am Weißhorn erlebt. Der nächste Unfall sollte nicht so glimpflich ausgehen. Aber dazu später. Zunächst deutet nichts darauf hin, dass ausgerechnet Eleonore Hasenklever eine Pionierin der Bergsteigerei werden könnte. Sie wird am 4. August 1880 geboren, in Duisburg, weit weg von allen Hochgebirgen. Anfangs wächst sie in Frankfurt am Main auf. Doch dann wird sie, als Mädchen aus gutem Hause, in ein vornehmes Mädchenpensionat in Lausanne in der Schweiz geschickt. Und die Schweiz ist zu dieser Zeit nicht nur der richtige Platz für eine standesgemäße Erziehung von Kindern aus wohlhabenden Familien, sondern auch der Geburtsort des Alpinismus.
Das begann eigentlich so um 1850. Das war die Zeit, als die Engländer begannen, gerne Sommerferien in der Schweiz zu machen. Und da hat sich eigentlich dieses sportliche Bergsteigen, der Alpinismus, so wie wir es heute kennen, entwickelt.
Caroline Fink kommt selbst aus der Schweiz und ist Autorin, Filmemacherin, Fotografin und Bergsteigerin. Gemeinsam mit ihrer Bergfreundin Karin Steinbach hat sie das Buch »Erste am Seil« geschrieben, über die Pionierinnen in Fels und Eis. Über Frauen, die in den Bergen ihre eigenen Wege gingen und gehen. Wie Eleonore Noll Hasenklever.
Das ganz anfängliche traditionelle Setting war schon so, dass das Leute waren, die viel Geld hatten, die es sich leisten konnten, einfach 3 Monate in der Schweiz zu verbringen im Sommer und einen Bergsommer zu machen. Träumen wir ja alle noch davon heute. Und weil sie die Gebiete halt nicht so gut kannten, waren sie mit Führern unterwegs. Und die Führer waren ganz am Anfang einheimische Männer, die das Gebiet gut kannten, das Gebirge. Diese Führer wurden ja dann selber zu legendären Bergsteigern, eben wie ein Alexander Burgner zum Beispiel.
Alexander Burgener, einer dieser ersten Bergführer, die zur Legende wurden. Eleonore lernt ihn kennen, kurz nachdem sie sich bei einem Schulausflug nach Zermatt in die Berge verliebt hat. Sie engagiert ihn, ihr das Bergsteigen beizubringen. Und Eleonore wählt für ihr Vorhaben genau den richtigen Bergvater, wie sie ihn nennt. Denn Alexander Burgener ist von ganz eigentümlichen Dingen überzeugt, wie die englische Bergsteigerin Mary Mummery ironisch schreibt. Er glaubt an Geister und daran, dass Frauen bergsteigen können.
Ich weiß nicht, was mit Eleonore passiert wäre, wenn sie nicht jemanden an ihrer Seite gehabt hätte, der von Anfang an voll an sie geglaubt hat. Und am Ende hat er ihr sein Bergführerabzeichen geschenkt und hat ihr gesagt, er könne ihr nichts mehr beibringen. Und ich finde, das zeigte auch eine Größe seinerseits. Er mochte sie als Mensch, er respektierte sie in ihrem ganzen Potenzial und er fühlte sich nicht bedroht dadurch, dass jemand auf einmal besser wird als er selbst.
Doch wir sind immer noch im Jahr 1899. Es ist noch nicht die Zeit, in der eine junge Frau, keine 20 Jahre alt, einfach in Zermatt in ein Bergführerbüro spaziert und einen Guide bucht mit dem Plan, das Matterhorn zu erklettern. Den höchsten Berg Europas. Doch Eleonore macht genau das. Und so ungewöhnlich ihr neues Hobby für die Zeit auch sein mag, Eleonore wählt nicht gerade einen sanften Weg, es ihren Nächsten beizubringen.
Also die Eleonore war dann in Zermatt bei ihren geliebten Bergen und ihre Mama hat sie besucht und Eleonore hat ihre Mutter abgeholt am Bahnhof, irgendwie haben sie sich getroffen und Eleonore stand da braun gebrannt. Skandal in dieser Zeit und hat scheinbar noch eine Zigarre geraucht. Ihre Mutter war absolut schockiert und Eleonore hat dann ganz freudig ihr mitgeteilt, dass sie jetzt Bergsteigerin sei.
Frau Hasenclever Senior erholt sich der Anekdote nach recht flott von dem Schock und willigt ein, der Tochter die Bergsteiger-Erstausrüstung zu bezahlen, wenn sie nur mit dem Rauchen aufhöre. Wenigstens ein bisschen soll sie wohl wieder ins Bild der perfekten Tochter aus gutem Hause passen.
Die beste Frau ist immer die, von der man nicht spricht, nicht positiv und auch nicht negativ, vor allem nicht negativ. Also von Frauen wurde erwartet, dass sie in ihrer vorgesehenen Rolle blieben.
Wer in Ingrid Rungaldiers Buch »Frauen im Aufstieg« blättert, sieht, dass Eleonore auch die ihr eigentlich vorgesehene Rolle perfekt beherrscht. Ein Foto zeigt sie in einem bestickten Kleid, über der Schulter eine Robe mit Pelzkragen. Sie trägt Ohrringe, eine Kette und einen Hut mit einer Feder. Die Arme in die Hüften gestemmt, blickt sie selbstbewusst an der Kamera vorbei, als habe sie den nächsten Gipfel schon fest im Blick. Eleonore kann also auch dekorativ, stilsicher. Sie lässt sich in keine Schublade stecken. Mal steht sie mit sonnenverbranntem Gesicht in der damals üblichen Bergsteigerklamotte mit Knickerbockerhose, Kniestrümpfen, genagelten Bergstiefeln, einem Kopftuch und einer groben Strickjacke vor einer Berghütte und schrubbt eine Pfanne. Mal ersteht sie ein neues Gemälde für ihre Kunstsammlung zu Hause in Frankfurt.
Sie war eine Grande Dame, elegant, von faszinierendem Charme und künstlerisch hochinteressiert und gebildet.
Schreibt die 1997 verstorbene Alpinistin, Schriftstellerin und Journalistin Felicitas von Resnicek, die Eleonore persönlich kannte.
Sie war der hundertprozentige Beweis gegen die merkwürdige Vorstellung vieler Männer, dass Bergsteigerinnen wenig wohlriechende, grobknochige, reizlose Mannweiber sein müssen, wenn sie was leisten wollen.
Auch in Frauen im Aufstieg, der weiblichen Alpingeschichte von der Südtirolerin Ingrid Rungaldier, findet sich dieses vielsagende Zitat als Zeugnis des damaligen Zeitgeists.
Das ist auch oft bei den Frauen, dass man sie so als widersprüchlich beschreibt. Einerseits der Teil der Bergsteigerin, das akzeptierte man, auch wenn es nicht so vorgesehen war für Frauen. Und man rechtfertigte es damit, dass es ja auch Frauen waren, die nicht nur Mannsweiber waren, wie sie oft beschimpft wurden, sondern auch eben elegante Frauen, die sich in der Gesellschaft anpassen konnten, auch mütterlich waren. Diese Doppelrolle, sie mussten, wie es auch heute noch oft bei Frauen ist, dass Frauen überall perfekt sein müssten, sollten. Und das ist so ein bisschen das Klischee, das auch immer wieder zu beobachten ist, wenn man so Frauengeschichten, Bergsteigerinnengeschichten liest.
Eleonore Hasenclever pendelt zwischen zwei Rollen und zwischen zwei Orten. Sie gibt die elegante Dame in Frankfurt am Main und fährt an Wochenends und in den Ferien in ihre zweite Heimat, die Berge. Damals alles andere als ein normales Leben für eine Frau.
Für die meisten Frauen war es nicht so schwierig, auf einen Berg zu gehen und einen Gipfel zu erreichen, sondern auszubrechen aus diesem familiären, privaten Bereich. Wer waren die Frauen, die aus ihrem häuslichen Bereich austreten durften? Das waren Frauen, die aus privilegierten Schichten kamen, die auch Zugang zur Kunst hatten, zu Informationen, auch eine vielleicht höhere Bildung als andere.
Bei ihrer Gratwanderung zwischen den Welten konnte es schon mal zu einem kleinen Absturz kommen. Wie einst auf dem Weg vom Bahnhof ins Hotel, als Alexander Burgener Eleonore abholt, sein Gamsli, wie er sie nennt.
Und so balancierte ich munter auf zarten Stadtstiefelchen dahin. Unsere Freude war so groß, wir hatten uns lange nicht gesehen, dass ich des schlechten Weges nicht achtete. So kamen wir zur Rhonebrücke. Die Planken haben sich mit der Zeit gebogen und liegen sehr unregelmäßig. Mein Absatz blieb hängen, ich stolperte und lag plötzlich auf der Nase, gerade vor einem Lastfuhrwerk. Mein Rucksack war äußerst widerspenstig. Wir konnten uns gar nicht ins rechte Einvernehmen setzen, bis ich mich samt dem Rucksack auf die Seite rollte und die Bahn freimachte. Ich hatte nichts anderes mitbekommen als eine böse Wunde am Knie. Selbstverständlich sagte ich meinem Bergvater nichts, denn sonst hätte es wohl ein Donnerwetter gesetzt und vielleicht Stubenarrest dazu. Blut konnte er nicht gut sehen.
Ein paar Tage später, als Alexander und sein Gamsli gemeinsam das 3.934 Meter hohe Beachhorn bestiegen hatten, entdeckt er das Blut doch, schreibt es aber der anspruchsvollen Kletterei zu, die hinter den beiden liegt.
Der Grat ist verwittert und zerrissen und mit losen Trümmern bedeckt. Sorgsam mussten wir unter dem Schnee den Tritt ob seiner Sicherheit prüfen. Mancher gewaltige Block erwies sich als trügerisch und sauste polternd in die Tiefe.
Wie damals üblich klettern Eleonore und Alexander mit einem einfachen Seil um den Bauch gebunden, auf teils eingeschneiten und vereisten Kanten entlang. Rechts und links fallen die Hänge wild ab. Vor ihnen tun sich immer mächtiger werdende Felstürme auf, die es zu überwinden gilt. Den Gipfel erreichen sie. Eine wahrlich wohlgesicherte Feste, wie Eleonore schreibt. Doch wie so oft in den Bergen ist auch an diesem Tag am Beachhorn der Abstieg die eigentliche Herausforderung.
Nur langsam, mit größter Vorsicht schritt ich voran. Vergebens suchte der Pickel nach Halt. Das spröde Eis bröckelte ab. Fest klammerte ich mich an einen kolossalen Block. Der stand fest, dachten wir. Alexander schritt nun voran. Mit vorsichtigem Hieb suchte er neue Stufen zu schlagen. Und es waren keine zarten Namen, mit denen er dabei die Götter der Unterwelt als Zeugen anrief. Und fest klammerte ich mich an den sicheren Block. Da löst sich auf einmal der Knoten seines Seils. Pendelnd hängt es an mir den Abhang hinab. Und wie ich versuche, es einzuholen, wankt unter mir der gewaltige Block. Nur der Bruchteil einer Sekunde verstreicht und mit kühnem Sprung habe ich mich in eine Stufe gerettet. Noch ein paar Schritte und zwei zitternde Hände streckten sich mir entgegen. Da standen wir dann, fest aneinander gedrückt, mit klopfendem Herzen und schauten hinunter auf den Schlund.
Unzählige solche Bergfahrten, wie es damals hieß, unternimmt Eleonore mit ihrem Bergvater. Dent Blanche, Weißmies, Fletschhorn, Egginger Grat oder Nadelhorn. Zusammen besteigen sie 21 Viertausender. Und ab und zu nimmt er sie sogar in einer Seilschaft als zweite Bergführerin mit. Dann, 1910, stirbt Burgener mit 66 Jahren in einer Lawine. Der Verlust ihres Bergvaters und Freundes erschüttert Eleonore, hält sie aber nicht zurück. Da es, wie sie sagt, ohnehin der schönste Tod ist, den sie sich vorstellen kann, bleibt die Faszination Berg ungebrochen. Ob Eleonore, wenn sie von ihrem eigenen Ende gewusst hätte, trotzdem so euphorische Zeilen verfasst hätte, wie hier nach einer ihrer schwersten Touren, der Monte Rosa Ostwand.
Um das Glück, das die Berge ihren Getreuen schenken, ist es ein Eigending. Es lässt sich nicht erzwingen. Wer aber je dieses Glück empfunden, der ist den Bergen für immer verfallen. Sie machen ihn unendlich reich. Und ich glaube, er kann nie wieder ganz arm werden. Heute ließ es mich tief erschauern. Es war mir, als ob aus der Wolkenbrandung Beethovens Schlusschor aus der 9. zu mir heraufbrause. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum.
Schon vor dem Tod von Alexander Burgener ist Eleonore auch mal ohne Führer am Berg und bringt selbst andere Bergsteiger auf ihre geliebten Gipfel. 1911 ist sie mit einem gewissen Johannes Noll aus Frankfurt am Main im Mont Blanc-Massiv unterwegs.
Offenbar muss der Herr Noll auch einigermaßen emanzipiert und selbstbewusst gewesen sein, dass er das gut vertragen hat, dass eine Frau ihn quasi auf einen Berg führt. Wir wissen ja auch nicht, wer sich da gefühlt hat. Es ist ja das eine, wenn eine Frau eine Seilschaft führt und am anderen Ende des Seils auch eine Frau ist. Aber es ist bis heute noch etwas ganz anderes und war damals bestimmt noch mal was ganz anderes, wenn eine Frau eine Seilschaft führte und am anderen Ende ein Mann war.
Johannes Noll lässt sich von der Frau am Seil jedenfalls nicht abschrecken und heiratet Eleonore 3 Jahre später. So kommt sie auch zu ihrem etwas ausufernden Namen, Eleonore Noll Hasenklever. Auf die gemeinsame Tourenliste kommen dann die bekannten Gipfel des Mont Blanc-Massivs, wie zum Beispiel Tour Ronde oder Aiguille du Midi. Eleonores Prinzip, Kameradschaft, die am Berg in einer Seilschaft funktioniert, besteht auch in einer Ehe.
Wenn irgendwo, so lernt man einen Menschen in den Bergen kennen. Sei es in den Stunden beschaulicher Freude oder des Glücks, das die Berge geben, sei es im einfachen Durchhalten bis zum Äußersten oder gar im Kampf um Sein oder Nichtsein.
1916 kommt die gemeinsame Tochter auf die Welt, getauft auf den Namen der Mutter, genannt Sternchen. Schon 2,5 Monate nach der Geburt steht Eleonore wieder auf einem Gipfel. Auf dem bayerischen Wendelstein. Mit ihren Fotografien und Vorträgen will Eleonore ihre Geschlechtsgenossinnen für die Schönheit der Berge begeistern. Sie klettert zunehmend mit anderen Frauen. Oft übernimmt sie in diesen Seilschaften die Rolle der Bergführerin.
Also wenn man sich vorstellt, wie normal es heute ist, dass es Frauenseilschaften gibt auf Hochtouren, das ist ja noch überhaupt nicht normal, dann können wir uns in etwa ausrechnen, wie normal es damals war. Sie hat Furore gemacht damit. Es gibt ja diese Anekdote, dass sie mit einer anderen Frau im Saastal bergsteigen ging und da haben sie ihr Seil zerschnitten nachts. Das hat für Unmut gesorgt. Erstens das führerlose Bergsteigen, das war etwas Neues. Und dass es dann noch eine Frau ist und dass die noch mit einer anderen Frau führerlos bergsteigen geht, das war unüblich.
Doch Eleonores männliche Bergkameraden, wie zum Beispiel der Münchner Steileiskletterer Willow Welsenbach, bescheinigen ihr eine einzigartige Leistungsfähigkeit. Sie gilt nicht nur als agil, flink und geschickt, sondern auch als zäh, ausdauernd, leidensfähig und ehrgeizig. Ihre Bergfahrten schreibt sie auf. Einige Aufsätze erscheinen in alpinen Zeitschriften. Gesammelt veröffentlicht sie Heinrich Erler nach ihrem Tod unter dem Titel »Den Bergen verfallen«. In keinem der Aufsätze findet sich auch nur ein Wort von Selbstzweifeln. Eleonore weiß, was sie kann. Sie lässt sich nicht einschüchtern. Weder von schneidenden Sprüchen noch von zerschnittenen Seilen.
Was ich festgestellt habe, bei den meisten dieser Frauen, das waren schon sehr selbstbewusste Frauen. Ich glaube nicht, dass sie sich da große Probleme gemacht haben. Also wenn sie es gemacht haben, haben sie nicht sehr darunter gelitten, dass irgendjemand was darüber gesagt hat und sie kritisiert hat.
Unbekümmert und selbstbewusst setzt sie sich über gesellschaftliche Konventionen hinweg. Klettert mit Frauen und mit anderen Männern als dem ihr angetrauten Johannes Noll. Aber auch mit der kompletten Familie. 1925 steigt sie mit ihrem Mann und dem gerade mal 9 Jahre alten Sternchen auf das Matterhorn. Später will Eleonore weiter Richtung Weißhorn.
Wer das Weißhorn kennt, weiß, dass das Weißhorn ein Traumberg ist, einfach weil es schon ein unglaublich ästhetischer und auch wuchtiger 4000er ist, der im Mattertal steht. Von Zermatt aus sieht man das nicht so gut und deshalb ist auch das Matterhorn viel bekannter. Aber ich glaube, wenn das Weißhorn hinter Zermatt stehen würde direkt, dann wäre vielleicht das Weißhorn weltbekannt.
Das Weißhorn ist auch Eleonores Traumberg. Zusammen mit Hans Pfann und Hermann Trier steigt sie am 18. August zunächst auf das Bieshorn, einen benachbarten, kleineren 4000er. Das Bieshorn ist der einzige 4000er im Wallis, auf dem Eleonore noch nicht gestanden war. Sie ahnt nicht, dass es ihr letzter Gipfel werden sollte. Eleonore, Hans und Hermann wollen eigentlich vom Bieshorn über den sehr ausgesetzten und luftigen Nordgrat und seine schwierigen Felstürme aufs Weißhorn klettern und schließlich hinunter zur Weißhornhütte gehen. Die Weißhornüberschreitung ist ein großer Klassiker der Alpen. Bis heute. Doch die Seilschaft ist spät dran und das Wetter droht umzuschlagen. Sie beschließen deswegen, den Gipfel des Weißhorns nicht zu überschreiten, sondern tiefer durch die Ostflanke direkt zur Hütte zu gehen. Hermann Trier steigt voraus.
Ich kam bis ungefähr 15 bis 20 Meter unterhalb des Kammes, als ich plötzlich über mir, 10 Meter, den Hang reißen sah. Die Schneebrettdicke war klein, nur 20 bis 30 Zentimeter. Trotzdem gelang es mir nicht, standzuhalten. Ich glitt abwärts, zuerst versuchend, mit dem Pickel wieder zu bremsen. Umsonst.
Nach einiger Zeit kommt die Lawine zum Stillstand. Hermann Trier kann sich befreien. Auch Hans Pfann liegt an der Oberfläche, wenn auch verletzt mit gebrochenem Bein. Eleonore Noll-Hasenklever ist verschüttet. Hermann Trier gräbt an der Stelle, an der das Sicherungsseil, das ihn mit Eleonore verband, im Schnee verschwindet.
Mit dem Pickel weiterbohrend und mit den Händen den nassen Schnee auswerfend, kam ich endlich nach einer halben Stunde zum Gesicht und zur Brust von Frau Noll. Ihr Gesicht war leichengelb, im offenen Munde lauter Schnee. Ich reinigte ihr den Mund, machte ihren einen Arm frei und bemühte mich durch Heben und Drücken auf die Brust wieder Leben zu erwecken. Alle meine Mühen waren umsonst.
Eleonore Noll-Hasenklever ist tot. Die erste wahre Bergsteigerin der Alpen stirbt im Alter von 45 Jahren in einer Lawine an ihrem Traumberg, dem Weißhorn. Sie wird auf dem Bergsteigerfriedhof in Zermatt begraben.
Man hat ja so dieses etwas verklärte Bild des Bergtodes. Aber ich glaube, der Bergtod bleibt nur verklärt und poetisch, solange er nicht greifbar ist. Und ich bin sicher, Eleonore wäre gerne alt geworden. Und ich bin sicher, Eleonore wäre gerne noch 40 Jahre in die Berge gegangen.
Zu Lebzeiten zerschnitten sie ihr noch das Seil. Jetzt erweisen die Saaser Bergführer Eleonore die letzte Ehre. Sie tragen ihren Sarg zum Grab. Durch die Regenwolken grüßt von oben das frisch verschneite Matterhorn. Eleonores erster 4000er. 8-mal hat sie ihn bestiegen. Das war die Radiodoku mit der Reihe Abenteurerinnen. Folge 2. Die Bergpionierin Eleonore Noll-Hasenklever. Geschrieben von Katharina Kästler. Gesprochen von Katja Bürkle. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Rainer Schaller. Redaktion Klaus Uhrig. Bayerischer Rundfunk 2019. Neue Folgen gibt es jede Woche im Radio Doku Podcast unter bayern2.de/podcast.